Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell und gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hey Yannick.
Hi Alex. Heute haben wir richtig PS unter der Haube. Wir sprechen mit Barbara Frenkel, der ersten Frau im Vorstand der Porsche AG und dort für das Ressort Beschaffung verantwortlich. Mit einem spannenden Karriereweg, der sie bis in die Chefetage des Zuffenhausener Autobauers geführt hat, ist sie nicht nur ein Paradebeispiel dafür, wie man die Automobilwelt aufmischt, sondern auch Vorreiterin in Sachen Leadership und Diversity. Wir sprechen mit Frau Frenkel über ihren Werdegang, den Porsche-Einkauf und wie sie diesen in einer Zeit, in der Lieferketten manchmal mehr Schlaglöcher haben als eine Alpenpassstraße im Frühjahr, erfolgreich führt. Also, anschnallen und Ohrenspitzen, wir starten. Hallo Frau Frenkel, es freut mich sehr, dass wir Sie heute begrüßen dürfen.
Ja, hallo Herr Schwab, hallo Herr Gölz, ich freue mich heute dabei zu sein.
Ja, auch von mir herzlich willkommen Frau Frenkel, toll, dass Sie dabei sind. Genau, dann starten wir jetzt auch direkt rein mit unseren Quickfire-Fragen. In einem Paralleluniversum ohne Porsche, welche Karriere würden Sie verfolgen?
Ich glaube, ich wäre Astronautin geworden. Das hat mich schon immer fasziniert und einmal im Leben unseren schönen Planeten von oben zu sehen, das wäre noch ein Traum, der mir gefallen würde.
Cool, ja.
Schöne Antwort. Montagsmeeting um 8 Uhr. Lieber mit einem doppelten Espresso oder einem Smoothie starten?
Ich glaube, ich bin eher der Espresso-Typ.
Ich auch.
Gut, ja, und zu guter Letzt, Autobahn ohne Tempolimit, Pedal to the Metal oder entspannt cruisen?
Wenn es geht, dann Vollgas.
Sehr gut. Ja, super. Vielen Dank.
Genau, dann gehen wir jetzt auch richtig rein in die Thematik und ich würde einfach mal anfangen. Frau Frenkel, Sie haben Chemie studiert, waren lange Zeit erfolgreich im Vertrieb sowie im Qualitätsmanagement und sind nun als erste Frau im Porsche-Vorstand für die Beschaffung verantwortlich. Wie kam es zu diesem Werdegang? Wie sind Sie in den Einkauf schlussendlich gekommen?
Ja, also der Lebensweg, den ich hinter mir habe, der hat viele überraschende Wendungen genommen. Das heißt, die Karriere, wie ich sie gemacht habe, war nicht geplant, sondern hat sich durch Chancen und Möglichkeiten ergeben. So wie Sie es gesagt haben, ich habe Chemie studiert und habe dann während eines Praktikums, heutzutage würde man sagen, in einem Start-up begonnen und war zusammen mit meinem Chef quasi die Mitarbeiterin Nummer 1. Wir haben dort Maschinen ausgewählt, Mitarbeiter trainiert an den Maschinen, quasi das Unternehmen von Grund auf aufgebaut. Dann ist mein Chef frühzeitig gegangen und plötzlich hieß es, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der übernimmt. Mach du das mal, Barbara. Es war damals, als ich 27 war, so kam ich früh in eine Führungsposition, ohne darauf vorbereitet zu sein. Da gab es noch keine Mentorenprogramme oder Leadership-Seminare oder womöglich auch noch ein Frauennetzwerk. Das war wirklich learning by doing mit ganz viel Lernen durch Fehler, muss man ganz klar so sagen. Aber auch sich über Widerstände hinweg durchzusetzen und auch wenn man mal falsch abgebogen ist, sich dann halt einzugestehen, gut, das war jetzt nicht erfolgreich, jetzt mache ich es nochmal und mache es besser. Ja, und in dem Unternehmen war ich sehr lange, bin dann von diesem mittelständischen deutschen Unternehmen zu einem französischen Zulieferer gegangen, war dort im Einkauf verantwortlich für die Lieferantenmanagement. Danach bin ich zu einem amerikanischen Zulieferer gegangen, war dort die Leiterin des Lieferantenmanagements, also damals schon sehr nah an der Beschaffung und an den Beschaffungsprozessen. Und von da aus wurde ich dann wieder durch einen Berater gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu einem großen, wichtigen Sportwagenhersteller in Süddeutschland zu gehen. Die suchen jemanden für Qualität. Ich war damals eigentlich sehr glücklich in dem Unternehmen, wo ich war und habe einfach klar gesagt, was ich wollte und habe gesagt, also wenn es nicht Porsche ist, dann brauchen wir nicht sprechen. Und die Beraterin hat gesagt, wir sollten uns treffen. Ja, und dann kam
Wo
ich
kommt,
zu Porsche.
Ja?
Dann kam ich zu Porsche ins Qualitätsmanagement, hatte dort die Verantwortung für ein großes Change-Projekt. Und das wiederum lief sehr erfolgreich, sodass mich der Vertriebsvorstand angesprochen hat und hat gesagt, Mensch, Barbara, dich könnten wir im Vertrieb gebrauchen. In der Handelsorganisation geht es um große Veränderungen. Wir haben damals den Cayenne frisch eingeführt. Und damit hat sich das Vertriebssystem geändert, weil wir halt nicht mehr nur die kleine Sportwagenfirma waren, sondern für damalige Verhältnisse ins Volumen gehen wollten und einen Change bei den Händlern hervorrufen mussten. Also über Unternehmensgrenzen hinweg Veränderungen reinbringen. Da merkt man schon so ein bisschen, was der rote Faden in meiner Karriere ist. Also immer, wenn es ein Problem gibt und es gibt keine Lösung, dann hat man mich gefragt. Aha. Ja, und dann über das Thema Vertrieb aus Vertriebsnetzentwicklung, dann auch in den Vertrieb für Europa. Und dann in 2021 habe ich dann die Frage von Oliver Blume bekommen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Vorstand zu kommen. Und ich war erstmal erschrocken, weil ich dachte, oje, was wird mit meinem Chef? Aber dann hat er im zweiten Satz gesagt, nein, nein, es geht um Beschaffung. Und das war eine Überraschung und war auch zu einer Zeit, wo wir natürlich noch mit Covid beschäftigt waren. Und es war die Zeit der Chip-Krise, was auch unser Unternehmen in eine Krise geführt hat, weil natürlich durch mangelnde Halbleiter auch unser Produktportfolio nicht in dem Maße gebaut werden konnte.
Klar.
Also auch wieder kaltes Wasser schnell reinwerfen und versuchen, das Thema zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten.
Aber es ist ja auch super, dass Sie dann trotz, also immer wieder vor diese Probleme gestellt wurden, aber Sie die scheinbar auch immer gut in den Griff bekommen haben dann schlussendlich. Und weil Sie vorher schon gesagt haben, also Porsche oder nix quasi, als der Headhunter, die Headhunterin sich gemeldet hat. Wo kommt diese Leidenschaft für Porsche her?
Ich durfte mal bei meinem Bruder in seinem 911er mitfahren. Das war damals noch ein luftgekühlter. Und das war so eine faszinierende Erfahrung. Das hat mich so begeistert. Die Performance, die Dynamik. Ich habe gesagt, irgendwann in meinem Leben will ich auch mal so ein Auto fahren. Naja, und das hat mich natürlich dann schon immer näher an das Unternehmen geführt, sodass ich dann, als die Chance gegeben hat, mich natürlich sehr gefreut habe.
Und heute fahren Sie sicherlich auch einen Porsche, oder?
Jawohl, einen windgrünen 911er Turbo S Cabrio.
Das klingt nicht schlecht. Sehr cool. Ja, und dann auch weiter zur nächsten Frage. Wir haben ja tatsächlich gerade, passiert sehr viel, Kriege, wir haben Naturkatastrophen, wir hatten, wie Sie erwähnt haben, Covid, Containerstaus, Handelsstreiks und dazu dann noch die Herausforderungen, die jetzt zuletzt auch innerhalb des VW-Konzerns so ein bisschen sichtbar wurden. Wie motivieren Sie sich täglich, diese Herausforderungen anzugehen und wie nehmen Sie da auch Ihre Mitarbeiter dann mit?
Ich glaube, die Einstellung ist ganz wichtig, mit der man an herausfordernde Situationen rangeht. Also für mich ist es natürlich Kern meiner Aufgabe, Herausforderungen zu lösen. Und die können ja vielfältig sein. Also für mich ist das jetzt kein Frustpotenzial, sondern etwas, worauf ich mich freue, zu zeigen, was wir können und was wir auch als Mannschaft leisten können. Weil all diese Krisen lösen natürlich jetzt nicht nur, also nicht nur wir im Vorstand, auch nicht nur wir als Beschaffung, sondern es ist Mannschaftssport. Ja. Und hier die Menschen auf ein Ziel auszurichten und die Stärken jeder einzelnen Person, jeder einzelnen Kollegin, Kollegen in dieses Team reinzubringen und einen Pfad aufzuzeigen, wie komme ich durch die Krise? Was mache ich Schritt für Schritt, um nach vorne zu kommen? Und auch bei großen Krisen, wie jetzt zum Beispiel die Chip-Krise oder auch der Ukraine-Krieg, Zwischenerfolge auch zu feiern, um die Motivation hochzuhalten. Das macht Spaß, das freut mich und gemeinsam mit dem Team diese Erfolge zu feiern, das ist das Schöne in dieser Herausforderung.
Schön, ja, sehr gut, tolle Antwort.
Ja, Frau Frenkel, dann bleiben wir bei den Herausforderungen. Das Handelsblatt berichtete ja am 14. Januar, dass Porsche im vergangenen Jahr zu enormen Sparanstrengungen gezwungen war. Probleme bei Lieferanten sollten unter anderem dazu geführt haben, dass die Kosten deutlich gestiegen sind. Und auch, ja, Oliver Blume sagte auch außerdem im Dezember, dass Mitte 24 hochwasserbedingte Lieferengpässe bei Aluminium zu überwinden waren. Können Sie uns da ja einen Einblick geben in diese Problematiken und wie diese überwunden wurden?
Ja, in der Tat war das letzte Jahr sehr herausfordernd für uns, weil, so wie Sie es schon dargestellt haben, einfach verschiedene Herausforderungen sich zeitgleich überlagert haben. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema steigende Kosten an. Die gesamte Automobilindustrie ist durch die Transformation zur Elektromobilität in einer Situation, wo wir uns committed haben, Elektromobilität nach vorne zu bringen, also wir als Hersteller und mit uns zusammen unsere Lieferantenpartner. Und wir haben vor vielen Jahren begonnen, in diese Technologie zu investieren. Wir sind ja eine langzyklische Industrie, das heißt, wir investieren und dann kommt der Return on Invest in 3 oder 4 Jahren.
Ja.
Und das trifft uns natürlich jetzt, weil die Kundenpräferenz momentan nicht in dem Maße Richtung vollelektrische Fahrzeuge geht, wie wir das vor ein paar Jahren erwartet haben. Da waren auch die Rahmenbedingungen noch anders. Da waren wir in einer ganz anderen Phase der Wirtschaft, in einer ganz anderen Phase der auch psychisch gefühlten Sicherheit der Menschen. Und dann ist man natürlich viel wagemutiger, auch auf neue Technologien zu schwenken, was Neues auszuprobieren, auch sich in neue Technologien hineinzubewegen, also zum Beispiel auch Elektroautos zu kaufen. Aber dann kam auch die Energiekrise, die Energiepreise sind explodiert. Und all das hat natürlich neben regulatorischen Rahmenbedingungen dazu geführt, dass zumindest jetzt mal auch in Europa die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nicht so schnell hochläuft, wie wir das antizipiert haben.
Ja.
Das führt bei uns und bei unseren Lieferanten dazu, dass der Return on Invest nicht kommt. Das bedeutet natürlich, dass die Lieferanten zu uns kommen und sagen, so, wir kommen jetzt in finanzielle Schwierigkeiten, es wird schwieriger. Wir brauchen eure Unterstützung. Dazu kommt, dass leider im Moment die Automobil- und auch die Automobilzulieferindustrie von den Banken, nicht als investierfähig gesehen wird. Das heißt, die Refinanzierungskosten steigen enorm an, was wiederum weiteren Stress in das gesamte System reinbringt. Wir haben leider viele Partner, die durch diese Krise gerade durchlaufen und das aus eigener Kraft nicht schaffen. Ja. Aber für uns ist natürlich Versorgungssicherheit ein sehr wichtiges Gut. Und deswegen stehen wir auch an der Seite unserer Partner und helfen, was aber dazu führt, dass es natürlich unsere Kosten erhöht. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, war der Versorgungsengpass durch den Hochwasserschaden, den einer unserer Partner erlitten hat. Zu dem Zeitpunkt, wo das Unglück geschehen ist, also diese Katastrophe durch das Hochwasser, war natürlich erstmal eine Risikoabschätzung, wie lange der Partner womöglich nicht versorgen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir kurzfristig eine Information an den Kapitalmarkt geben mussten, dass hier ein Risiko besteht. Aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass meine Mannschaft zusammen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Kollegen aus der Technik, aus der Qualität, aus der Produktion, mit unseren Sublieferanten und auch anderen Aluminiumherstellern einen hervorragenden Job gemacht haben und diese Lücke der Versorgung fast vollständig schließen konnten, sodass wir am Ende doch sehr gut durch diese Krise durchgelaufen sind. Und wie immer, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Wir haben jetzt an der Stelle auch unsere Lieferkette robuster gemacht, besser aufgestellt, sodass wir ein Lessons Learned gewonnen haben.
Ja, okay, ja, vielen Dank. Können Sie was sagen? Gibt es eine Hausnummer? Ja, wie viel es Porsche denn kostet, wenn die Montagebänder stillstehen?
Zu viel.
Okay, ja, ja.
Also ich möchte keine konkreten
nee, alles gut.
Nennen, weil man jede Zahl, die ich sagen würde, würde nicht stimmen, weil welche Fertigung ist es, wie lang steht die? Es gibt teilweise natürlich auch, je nachdem, welcher Versorgungsengpass vorliegt, die Möglichkeit zu produzieren und manche Teile dann noch nachträglich nachzurüsten. Deshalb ist es eigentlich schwierig, nach außen eine Zahl rauszugeben. Aber für uns ist es natürlich, müssen wir es vermeiden, für unsere Kunden müssen wir es vermeiden, weil die warten auf die Autos. Und hinter uns sind ja Tausende von Firmen, die für diese Autos liefern. Das heißt, sollte es da zu einer Unterbrechung kommen, hat es einen wahnsinnigen Einfluss in der Breite.
Okay, danke. Ja, Sie hatten es auch kurz angesprochen, das Thema Insolvenzen von Zulieferern. Gibt es denn da ja Maßnahmen von Ihnen, von Porsche, um dem ja entgegenzuwirken?
Wir sind zwar Bestandteil des Volkswagen-Konzerns, aber als Porsche natürlich im großen Kontext immer noch eine sehr kleine Marke. Und wir haben an vielen Stellen Single Sourcing, das heißt, wir beziehen die Teile von einem Partner, weil eben die Stückzahlen, wenn sie Porsche-spezifisch sind, sehr klein sind. Und deshalb ist uns Partnerschaft in guten wie in schlechten Zeiten sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir stehen zusammen und versuchen, unseren Partnern zu helfen. Und es kann unterschiedlich sein. Das kann jetzt zum Beispiel sein, indem wir technisch unterstützen. Also gerade auch, wenn sie für neue Produkte hochlaufen, neue Technologien anfahren, dann kann es sein, dass Lieferanten das nicht allein schnell genug schaffen, dann schicken wir Experten. Und wir haben ja Experten für alle Technologien im Hause. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich, wenn wir feststellen, das, was der Lieferant uns angeboten hat, kommt von den Kosten her in dem jetzigen Setup nicht so raus, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass entweder wir mit Mehrkosten konfrontiert sind oder der Lieferant halt in seiner Profitabilität beeinträchtigt ist. Und hier fangen wir natürlich frühzeitig an, gemeinsam Kostenworkshops zu machen und zu gucken, wo haben wir Ineffizienzen, wo können wir gemeinsam dran arbeiten, Ausschuss zu reduzieren, Taktzeiten zu erhöhen. Und als letzte Maßnahme, wenn das natürlich jetzt alles nicht funktioniert, dann müssen wir uns überlegen, wie wir wirtschaftlich eine Lösung finden, also auch in kaufmännischer Hinsicht unterstützen.
Okay, ja, vielen Dank. Ja, dann lassen Sie uns einen Blick drauf werfen auf die Modelloffensive von Porsche. Das war ja in 2024 die bislang größte. Ja, was bedeutet es denn für den Einkauf?
Wir haben im letzten Jahr 5 Baureihen erneuert. Das Schöne für den Kunden ist natürlich, dass wir jetzt die jüngste Modellpalette ever haben. Mhm. Das heißt, die Fahrzeuge, die jetzt in den Markt kommen oder über die alle Modelle hinweg, sind wir, glaube ich, bei 1,5 Jahre. Also das heißt, ganz junge Produkte in allen Baureihen. Das heißt natürlich auch neueste Technologie in allen Fahrzeugen. Und bei neuesten Technologien ist es für die Lieferanten natürlich auch eine aufregende Geschichte, die Fertigung hochzufahren. Und wenn das dann Lieferanten sind, die in mehreren Baureihen liefern, dann haben die natürlich in einer relativ kurzen Zeit eine große Herausforderung, die zu meistern. Und da wird die Lieferanten begleiten, diese Ramp-up-Phase gut zu gestalten, ist das natürlich eine der großen Herausforderungen, die wir zusammen mit den Partnern machen müssen. Das Zweite ist, wir haben in dieser Phase häufig auch nochmal Veränderungen in den Voluminas, in der Zusammenstellung der Fahrzeuge, weil die Kunden sehen das erste Mal das Auto. Dann stellen wir fest, dass manche Optionen in einer höheren Zahl geordert werden, als wir es in der Kürze der Zeit vielleicht gesehen haben. Das heißt, wir müssen dann wieder in die Planung einsteigen und helfen, Kapazitäten anzupassen. Das ist dann Stress auf beiden Seiten und das müssen wir natürlich auch gemeinsam machen.
Ja, okay, ja, spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Also bei so einer Modelloffensive, wenn Sie auch sagen, gerade die Vielfalt, ist das dann mit neuen Lieferanten oder auch gemeinsame Entwicklung mit bekannten Lieferanten?
Beides, insbesondere dann, wenn, also wir haben ja jetzt letztes Jahr unseren E-Makan, also den elektrischen Makan, auf den Markt gebracht. Und durch die Elektromobilität kommen natürlich viele neue Partner ins Fahrzeug. Egal, ob es jetzt die Hersteller für Batteriezellen sind, ob es Softwarefirmen sind. Diese Fahrzeuge haben viele automatisierte Fahrfunktionen, wo das Fahrzeug automatisiert parken kann oder auf der Autobahn in einer gewissen Geschwindigkeit das Fahrzeug teilautonom fahren kann. Im Fahrzeug innen drin haben sie neue Displays mit neuen Funktionalitäten, dass sie auch Netflix angucken können oder YouTube. Und das sind Lieferanten und Partner, die kommen teilweise nicht aus der Automobilindustrie. Das heißt, da wird es schon mal spannend, weil die lernen müssen, wie arbeitet die Automobilindustrie, wie funktionieren die Freigabeprozesse, wie funktionieren das Änderungsmanagement. Also das ist eine Neuigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die bestehenden Lieferanten. Also wenn ich mir jetzt den neuen Panamera oder den neuen Cayenne angucke, dann haben wir viele Lieferanten, die im Vorgängerfahrzeug schon waren. Aber dann halt zum Beispiel im Exterieur hat sich dann vielleicht das Bugteil verändert, das Heckteil, der Scheinwerfer sieht anders aus. Und die müssen natürlich auch diesen Produktchangeover gut hinbekommen.
Ja, verstehe. Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke.
So, dann widmen wir uns jetzt dem Thema Leadership. Wir hatten es, oder Sie hatten es ja vorher schon angesprochen, wie Sie Ihr Team mitnehmen, wenn es auch mal ein bisschen schwieriger wird. Was sind denn so ansonsten so für Sie wichtige Werte und Prinzipien, die Sie in Ihrem Führungsstil haben möchten? Aufgreifen.
Für mich ist das Thema Vertrauen, Respekt, Integrität, also auch Glaubwürdigkeit ganz wichtig. Die Menschen müssen sich auf mich verlassen, dass das, was ich sage, heute und morgen Gültigkeit hat. Ich schätze es sehr, ich kenne das aus der gesamten Zeit meiner Karriere, dass Menschen, mit denen ich zusammenkomme, die treffe ich häufiger im Leben wieder. Und da ist es mir wichtig, dass die sich auf mich verlassen können. Dass das, was ich erzähle, egal ob es gute oder vielleicht auch mal schwierige Botschaften sind, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was gesagt wird und was vereinbart ist, auch Gültigkeit hat. Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es mir auch sehr wichtig, dass die Lust an der Arbeit haben, dass die Spaß haben, gerade wir haben gerade viel über Herausforderungen gesprochen, dass die Spaß haben, Lust haben, sich jeden Tag dieser Challenge zu stellen, dass sie auch wissen, es lohnt sich und dass sie Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Egal auf welcher Ebene das ist, ob das jetzt eine herausfordernde Taskforce ist oder eine erfolgreiche Verhandlung mit einem Lieferanten, dass ich die Menschen sehe und dass die Menschen von mir gesehen werden. Und auch ja, ihre Arbeit geschätzt werden, weil ohne das, was mein Team leistet, habe ich natürlich auch keinen Erfolg. Das ist mir sehr wichtig. Und ich habe es immer geschätzt, wenn meine Chefs mir freie Hand gelassen haben. Wenn sie mir ein Ziel gegeben haben und haben gesagt, ich erwarte, dass du das Ziel erreichst, mach. Und in dem Geiste führe ich auch meine Mannschaft und sage, okay, das ist dein Ziel. Du machst das und wenn du an einen Punkt kommst, wo du nicht mehr weiterkommst, wo du meine Hilfe oder auch meine Meinung brauchst, kannst du mich ansprechen, aber bis dahin erwarte ich, dass du das Thema löst, weil dafür bist du hier. Ich glaube, das motiviert meine Mannschaft.
Denke ich auch, wenn man da die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, dann funktioniert das einfach. Also dann kann man denen ja auch getrost einfach das Vertrauen schenken und die machen lassen. Absolut. Jetzt auch im Vergleich zu Ihren vorherigen Arbeitgebern, da ist Porsche ja dann schon nochmal einfach ein großes Unternehmen mit einer globalen Beschaffung, vermutlich auch mit einer deutlich größeren Einkaufsorganisation. Was ist denn Ihrer Meinung nach so, was sind da besondere Herausforderungen, die so ein großer globaler Einkauf mitbringt, vor allem in der Leitung dann auch?
Wir haben ein paar Besonderheiten. Das eine ist, ich hatte es Ihnen gesagt, wir sind im Automobilkontext ein kleiner Hersteller, aber wir haben natürlich einen großen Namen. Ja. Und dieser Name, da kommt natürlich auch so ein bisschen meine Vertriebsvergangenheit, der ist absolut zu schützen. Das heißt, alles, was wir tun, ist für unsere Kunden extrem wichtig. Unter anderem natürlich auch das, der Qualitätsanspruch, den unsere Kunden an eine Marke, an die Produkte wie Porsche haben.
Ja, klar.
Da wir 80% der Wertschöpfung in der Lieferkette haben, gilt es natürlich auch da, dass die Partner wissen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dass wir extrem hohe Anforderungen an die stellen. Mhm. Alles das, was ich vorhin in meinem Leadership-Stil gesagt habe, ich brauche Partner, auf die ich mich verlassen kann, die ehrlich zu mir sind, die auch dann, wenn es Risiken gibt, zu mir kommen und sagen, Achtung, da kommt was auf uns zu, wir müssen da gemeinsam miteinander arbeiten. Also dieses Thema Qualität, Versorgungssicherheit, Risikomanagement ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall die Marke Porsche mit den Erwartungen, die unsere Kunden an die Marke haben, unbedingt schützen. Mhm. Und das ist natürlich in der jetzigen Phase, wo sich die Welt befindet, mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen in Ost und West, schwierig, weil wir kaufen global ein, wir fertigen in Deutschland und wir verkaufen global. Ja. Und in der Vergangenheit konnten wir, ich sage jetzt mal, in wesentlichen Elementen ein Weltauto bauen. Klar gab es dann Marktspezifikas für unterschiedliche Regionen und die Gesetzesanforderungen, die Markt werden natürlich berücksichtigt, aber die wesentliche Produktsubstanz war einheitlich. Jetzt stellen wir fest, dass es halt nicht mehr so leicht möglich ist, ich sage jetzt mal Komponenten, die wir aus USA beziehen, nach China zu exportieren oder aus China nach USA zu exportieren. Die einzigen, die in dem Spiel noch neutral sind, sind im Wesentlichen die Europäer und Großteil des globalen Südens. Und das macht es herausfordernd, weil wir die Lieferkette umbauen müssen. Und so wie wir vorhin schon gesprochen haben, das Beispiel mit dem Lieferanten, der von Hochwasser betroffen war, sehen wir halt mehr und mehr Risiken, die zunehmen. Ob das jetzt Klimarisiken sind, ob das Cyberrisiken sind, also die Anzahl an Cyberangriffen nimmt permanent zu. Risiken durch Finanzthemen. Also das Thema Risikomanagement ist ein Thema, das mich mehr und mehr beschäftigt und umtreibt.
Das glaube ich. Da vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wie stellt sich das Risikomanagement dann gerade im Einkauf oder auch im Supply Chain Management dar? Sind es dann ganz intensiver Austausch mit den Lieferanten? Nutzen Sie da spezielle Tools, um da eine Transparenz reinzubekommen?
Wir haben in der Chip-Krise angefangen, uns diesem Prozess systematisch zu nähern. Also wirklich die Lieferketten von A bis Z durchzudeklinieren und genau zu verstehen, wer ist der Lieferant, wo sitzt der Partner, was gibt es dort für besondere Herausforderungen und haben angefangen, eine Datenbank aufzubauen. Jetzt ist es natürlich für einen Automobilhersteller eine sehr komplexe Geschichte. Das muss man sich ja wie einen Baum vorstellen. Sie haben eine Spitze, das ist der direkte Lieferant. Und der hat eine wahnsinnige Verästelung darunter. Das kann teilweise bis zu 5, 6, 7 Stufen zurückgehen. Also wenn man sich jetzt mal die Batterie vorstellt, dann besteht die aus Zellmodulen. Da sind mehrere Zellen drin, da sind Batterierohstoffe drin. Und da sind Rohstoffe drin, die aus irgendeiner Mine kommen, um es mal ganz einfach zu machen.
Ja.
Und dann rauszufinden, wo diese Mine ist und ob in dieser Mine ethisch gearbeitet wird, das erwartet das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz von uns. Mhm. Das bedeutet, ich muss wissen, was in meinen Produkten drin ist und muss auch wissen, was sind die Rahmenbedingungen, die dort herrschen.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, aus der Versorgungssicherheit heraus, muss ich natürlich auch wissen, habe ich irgendwo ein Klumpenrisiko?
Mhm.
Habe ich vielleicht über mehrere Baureihen hinweg ein und dasselbe Bauteil bei einem Partner? Wenn bei diesem Partner was passiert, bin ich dann womöglich eben massiv betroffen.
Mhm. Ja.
Und all das sind die Dinge, wo wir uns systematisch nach Prioritäten sortiert die Themen angucken und ein sogenanntes Risikoradar aufgebaut haben. Da bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, weil wir hier auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten.
Mhm, okay.
Sie können das, ich sag's mal, als Menschen können Sie das gar nicht im Blick behalten. Und es ist schon spannend, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz befasst, was alles möglich ist. Sie brauchen da auch nicht immer strukturierte Daten. Sie können auch unstrukturierte Daten nehmen. Sie können auch über Analyse, was passiert im Netz, was wird kommuniziert über Unternehmen, über Regionen, können Sie Tendenzen antizipieren, sodass wir mehr und mehr in eine Situation kommen, wo wir nicht nur reaktiv arbeiten, sondern wo wir auch präventiv Risiken vermeiden können. Und das ist das Ziel.
Alles klar. Ist dieser Risikoradar selbst entwickelt bei Porsche oder arbeiten Sie da auch mit Spezialisten, mit Anbietern zusammen, die das dann zur Verfügung stellen?
Das Risikoradar ist Porsche-spezifisch. Da kommen Informationen aus mehreren Bereichen des Unternehmens zusammen. Okay. Also auch die Finanz spielt Daten ein, die Produktion, die Logistik. Aber wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, weil, ich sag's mal, große Versicherer, die beschäftigen sich ja schon heute mit Klimarisiken. Die haben Modelle, Themen zu antizipieren. Also wo gibt es Schwerpunkte für Tornados, für Tsunamis, für Hochwasser? Das sind alles Dinge, die wir nicht selbst erarbeiten.
Ja.
Da ziehen wir aus anderen Datenbanken, Informationen zusammen, aber bringen sie dann natürlich für einen unserer Partner auf den Punkt.
Okay, alles klar. Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, dann blicken wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein in die Einkaufsstruktur bei Porsche. Wie ist es denn aktuell um den Frauenanteil in der Beschaffung bei Porsche bestellt, Frau Frenkel? Und wie unterstützen Sie auch persönlich junge weibliche Talente?
Also bei uns in der Beschaffung, da bin ich sehr stolz darauf, fördern wir Talente natürlich aktiv. Und auch dank meines Vorgängers, das ist also jetzt nicht alles nur mein Verdienst, sondern auch meines männlichen Vorgängers, haben wir einen Frauenanteil bei ca. 40%. Das heißt, wir haben gezielt auch Frauen gesucht, weil wir feststellen, dass Frauen auch Frauen fördern. Muss man einfach auch so sehen. Mhm. Also ich glaube fest daran, dass ein System mindestens 30% Frauenanteil braucht, um quasi zu einem selbsterneuernden System zu kommen, dass quasi diese Parität, die wir in der Gesellschaft haben, auch in eine Organisation hineinkommt. Aber es ist natürlich jetzt nicht nur in der Beschaffung, dass wir divers aufgestellt sein wollen, sondern das machen wir auch im gesamten Unternehmen. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Andreas Hafner, der Vorstand für Personal ist, haben wir eine internationale Plattform bei uns im Unternehmen ins Leben gerufen, wo wir weibliche Führungskräfte, auch international, wir haben ja viele Tochtergesellschaften, zusammenbringen, um auch den interkulturellen Austausch zu fördern. Und auch hier aus diesem Kreis wiederum Mentorinnen aufzubauen, die wiederum andere weibliche Talente fördern. Aber es ist nicht nur das, was wir intern Porsche machen, sondern mir ist es natürlich auch wichtig, nach außen ein Signal zu geben und zu sagen, es ist für ein Unternehmen auf jeden Fall wertvoll, diverse Teams zu haben. Ich habe auf LinkedIn eine Serie gestartet, wo es darum geht, zu benennen oder Frauen zu interviewen, wie sie denn bewegen, im direkten und im indirekten Sinne. Und auch hier geben spannende Frauen mit sehr diversen Lebenswegen Einblick in, wie sind sie zu ihrer Karriere gekommen, was haben sie gelernt, was kann man vielleicht auch anderen Frauen mitgeben, um einfach auch diese Zuversicht, die ja manchmal uns Frauen fehlt, dass wir toll sind und auch etwas können, einfach dieses Selbstbewusstsein noch weiter zu fördern und auch die, ja, vielleicht auch die Zweifel, die man manchmal hat, ob das, was ich leiste, auch ausreichend ist, auszuräumen und damit einfach einen Push zu geben.
Okay, ja, sehr spannend. Vielen Dank. Dann ja, lassen Sie uns noch einen tieferen Blick reinwerfen in das Thema Diversity, also nicht nur beim Geschlecht, sondern ja auch in Bezug auf die Kultur und die fachliche Vielfalt. Wie ist denn da so Ihre Strategie bei Porsche?
Also vielen Dank für die Frage. Das freut mich total, dass Sie das ansprechen, weil es mir in der Tat nicht nur um Gender Diversity geht, sondern auch um eine Breite im Denken und im Background. Ja. Wir sind eine globale Marke und wir verkaufen unsere Produkte in über 100 Märkten. Wenn wir tolle Produkte für unsere Kunden entwickeln wollen, brauchen wir auch diese unterschiedlichen Sichtweisen. Mhm, ja. In der Produktentstehung, im Marketing, aber auch bei uns innerhalb der Organisation. Jetzt bei uns in der Beschaffung arbeiten wir auch mit Lieferanten auf der ganzen Welt. Und auch da ist ja wichtig, verstehe ich die Kultur in den anderen Welten. Wenn ich auch in Europa, denkt man zwar immer, naja, wenn wir jetzt alle Englisch sprechen, dann verstehen wir uns. Aber es ist halt eine andere Art, Geschäfte zu machen mit jemand aus Frankreich, aus Italien, aus England oder aus Deutschland. Und ich spreche gar nicht davon, aus China und USA. Und deswegen möchte ich, dass wir ein Team haben mit den unterschiedlichen Blickwinkeln, Erfahrungen. Und ich fordere auch immer wieder die Kolleginnen auf, wenn ihr aus einem anderen Unternehmen zu uns kommt, bringt eure Ideen mit ein. Bringt auch die Andersartigkeit mit ein, weil das ist genau das, was ich möchte. Nur dann, wenn wir uns gegenseitig immer wieder challengen, wachsen wir. Wenn wir immer nur sagen, alles ist toll, dann verstellen wir den Blick für das, was um uns herum passiert und irgendwann haben wir dann das Nachsehen.
Ja, okay, doch, sehr spannend. Dankeschön.
Ja, jetzt geht es auch schon langsam Richtung Ende unserer Folge. Deshalb jetzt vielleicht nochmal ein Blick, nicht in die Glaskugel, aber ein bisschen in die Zukunft. Gibt es denn spezifische Projekte oder Initiativen im Einkauf bei Porsche, die Sie in den nächsten Jahren besonders vorantreiben möchten? Ist da irgendwas geplant? Steht was an?
Das, was mich momentan am meisten bewegt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Weil das für uns als Unternehmen, aber auch insbesondere uns in der Beschaffung, viele Vorteile bringen kann. Wir haben heute schon erste Anwendungen für künstliche Intelligenz. Ich hatte es vorhin schon gesagt, beim Thema Risikomanagement, bei der Digitalisierung unserer Lieferketten, wo wir über die künstliche Intelligenz einfach auch ein Stück weit in die Zukunft gucken können. Aber auch ganz operativ in der Arbeit. Zum Beispiel, wenn wir uns auf Verhandlungen vorbereiten, dann können Sie ja Informationen aus vorhergehenden Aufträgen analysieren und sagen, wie war das Angebotsverhalten, wie stellen sich die Preise dar, wie ändern sich auch die Marktpreise für Rohstoffe, wo sehen wir dann Verhandlungsansätze. Also dafür haben wir eine künstliche Intelligenz gebaut. Wir haben aber auch Chatbots, mit denen unsere Mitarbeiter sprechen können und dann zum Beispiel die unternehmenseigenen Daten durch Fragen strukturiert analysieren können. Also man muss jetzt nicht irgendwie einen Befehl schreiben, sondern ich spreche mit meinem iPad und sage, ich hätte gerne gewusst, was weiß ich, wie viele Lieferanten haben wir in Italien und wie viel davon liefern uns Polyurethan-Bauteile und was sind die Bauteilkosten und ja,
ja erzählt total
Ihnen die Maschine, was wir schon wissen. Also das ist das eine, was wir noch weiter ausbauen wollen. Dann natürlich mein Herzensthema Nachhaltigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen, weil ich das Gefühl habe, dass sich jetzt natürlich alles um, insbesondere in Deutschland, um Wirtschaftlichkeit dreht und wie kommen wir wieder wirtschaftlich nach vorne, dass das Thema Umwelt so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Das tut es bei Porsche nicht. Für uns ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern ein Prinzip. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht in der Priorität nach unten nehmen, sondern dass wir weiter dranbleiben mit unseren Partnern, nachhaltige Materialien zu industrialisieren und damit auch günstiger zu machen. Mhm. Dass wir das Thema Recycling nach vorne tragen, also Produkte wieder zu verwenden, weil das natürlich den CO2-Footprint am deutlichsten nach unten bringt. Aber auch, ich hatte es vorhin schon gesagt, soziales Arbeiten, gute Arbeitsbedingungen in den Fabriken unserer Lieferanten, das liegt mir alles sehr am Herzen. Vielleicht als drittes großes Thema, wenn ich noch eins nennen darf.
Gerne.
Vielleicht wissen Sie es, dass wir uns als Porsche für das Thema E-Fuels engagieren. Mhm. Wir haben ja eine Pilotanlage in Chile, wo wir zeigen, dass es heute möglich ist, nahezu CO2-neutrale Kraftstoffe herzustellen. Da gibt es noch ein Missing Piece in der Anlage. Das ist die sogenannte Direct Air Capturing Anlage. Das heißt, das CO2 aus der Luft zu filtern und damit den synthetischen Kraftstoff herzustellen. Mhm. In der Zusammenarbeit mit unserem Partner HIF, aber auch MAN Energy Services und der Volkswagen Group Innovations haben wir jetzt auch hier eine Pilotanlage konzipiert. Die befindet sich gerade im Aufbau in Chile. Und das möchte ich natürlich gerne sehen, dass die funktioniert und wir nicht nur das CO2 aus der Luft rausfischen, das wir nachher für die Kraftstoffe brauchen, sondern viel mehr aus der Luft rausholen und damit natürlich auch zur Dekarbonisierung beitragen. Da glaube ich, das ist für uns als Menschheit extrem wichtig, weil selbst wenn wir heute aufhören würden, CO2 in die Luft noch weiter einzubringen, würde der Planet nicht abkühlen, weil einfach zu viel schon in der Luft ist.
Ja, total spannend. Das ist jetzt tatsächlich in der Episode ein bisschen untergegangen, das ganze Thema Nachhaltigkeit, aber vielleicht ergibt sich ja in Zukunft nochmal die Möglichkeit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und jetzt, ja, zum Abschluss noch, jetzt kommt der Ratschlag, den Sie jungen Talenten geben würden, die in den Einkauf möchten.
Also, das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist, was braucht es spezifisch, um in den Einkauf zu gehen? Mhm. Erstmal möchte ich sagen, die Beschaffung ist ein wahnsinnig spannendes Aufgabengebiet, weil es nicht nur darum geht, mit Partnern kaufmännische Verhandlungen zu führen, sondern der Job beginnt, zusammen mit der Entwicklung zu überlegen, welche Technologien werden es ins Auto schaffen? Mhm. Was entwickeln heute schon auch unsere Lieferanten an Themen, die in 2-3 Jahren industrialisiert werden? Und was können wir davon mit reinholen? Also sie sind ganz früh mit dabei im Produktentstehungsprozess. Sie sind mit der Produktion eng vernetzt, mit der Finanz, mit dem Vertrieb. Also sie sitzen mittendrin, obwohl wir in der Wertschöpfungskette ganz vorne dabei sind. Also das ist schon mal spannend, weil sie Einblick in alle Bereiche bekommen.
Ja, das stimmt.
Und dann hat sich die Beschaffung natürlich auch weiterentwickelt. Also es geht um viel mehr als nur Einkaufen. Wir haben ganz neue Berufsbilder bei uns auch. Ich hatte gesagt Nachhaltigkeit. Mhm. Wir haben Menschen, die sich damit beschäftigen und sagen, okay, wie kann ich verschiedene Technologien nachhaltig betreiben. Mhm. Wir haben das ganze Thema Digitalisierung, Datenanalyse, Risikomanagement. Also für unterschiedlichen Background gibt es einen spannenden Heimathafen in der Beschaffung.
Haben Sie sehr schön gesagt. Vielen Dank.
Ja, Werbung machen.
Ja, unbedingt.
Ja, das war jetzt ein toller Abschluss. Spannende Einblicke, Frau Frenkel. Vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Toll, dass Sie dabei waren. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und bewerten Sie den Podcast gerne auf den einschlägigen Plattformen. Ja, und folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn. Das würde uns sehr freuen. Dankeschön und auf bald.
Dankeschön von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.